Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallo Charlie. Hallo Caro.
Hallo Lara.
Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass der Hund zuerst begrüßt wird.
Es tut mir leid, aber sonst wirst du immer zuerst begrüßt.
Nee.
Doch, immer vor mir.
Ach so, du meinst hier jetzt also.
Ja.
Ja, okay. Weil ich dachte schon, weil wenn Lotti hierher kommt, dann ist die ja viel schneller oben an der Treppe wie ich. Ich laufe da noch hinkend hinterher.
Also, dass die heute keinen Salto gemacht hat, das ist auch alles.
Ja, die hatte ich zu lange nicht gesehen. Da hat sie sich sehr, sehr gefreut.
Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Das geht nicht.
Ja.
Ich wollte dir gerade eigentlich was erzählen, aber das lasse ich jetzt, weil ich weiß, dass es heute lang wird.
Gut.
Caro, ich habe wieder ein isländisches Wort für dich. Heute belassen wir es mal bei einem, weil es wahrscheinlich lang wird. Es ist viel passiert.
Ja.
Deswegen gibt es heute nur ein Wort.
Finde ich gut.
Sunnudagur.
Sunnudagur. Sunnu was?
Sunnudagur.
Auch ein Tag. Sonntag? Hatten wir Sonntag noch nicht?
Nee.
Sunnudagur.
Ja. Sunnudagur.
Dagur. Dagur.
Weißt du denn die anderen Tage noch?
Nein.
Maunudagur. Frisjugdagur. Mithvikedagur. Fimtedagur. Föstedagur. Laugadagur und?
Sonnetagur.
Sünnetagur.
Sünnetagur.
Ja, jetzt kennt ihr jeden Wochentag. Aber heute haben wir nicht Sünnetagur, sondern Mithvigedagur. Und das heißt?
Das könnt ihr jetzt nochmal nachhören.
Ich wollte eigentlich sagen, das heißt, dass es einen neuen Tag gibt.
Ach so, ja.
Und vor allem ist heute eine Jubiläumsfolge.
Es ist zumindest eine runde Folge.
Es ist einfach schon Folge 40, es ist verrückt.
Naja, es ist sogar, eigentlich, wenn man die Sonderfolgen alle mitzählt, sind wir vielleicht sogar schon bei 46? Hatten wir schon 6? Ich glaube schon. Wir hatten, was war denn unsere erste Sonderfolge?
Die Westfjorde.
Wir hatten Westfjorde.
Energie.
Energie.
Gletscher. Sagen. Weihnachten. Vulkane.
Das sind 6. Habe ich nicht 46?
Ja. Und wenn wir den Adventskalender mitzählen, dann haben wir sogar schon 62 Folgen.
Ja.
Also, das war ganz schön viel Arbeit im Schnitt.
Ja, es war auch viel Arbeit beim Einsprechen.
Das stimmt.
Naja, aber wir reden schon wieder zu viel um den heißen Brei rum. Ich habe Lara schon gesagt, wir müssen heute auf den Punkt kommen, damit das nicht zu lang wird. Nicht, dass ihr nachher eine 2-Stunden-Folge habt, das wollen wir nicht. Wir wollen alles schön kompakt euch hier mitgeben. Heute ist nämlich wieder ein sehr voller Tag, der auch relativ früh gestartet ist, damit wir viel sehen konnten, alles, was noch so auf der Liste stand.
Also früh für unsere Verhältnisse, ja. Unsere Reiseverhältnisse.
Ihr kennt das im Urlaub, da ist man nicht immer um 7 Uhr wach, vielleicht schon, wenn man ein Abenteuer geplant hat. Aber wir mussten natürlich auch ein bisschen gucken, wann die Sonne aufgeht und so, weil es war ja auch schon Ende des Jahres und da war ja nicht mehr, also die Tage waren ja nicht mehr so lang.
Ich glaube, Sonnenaufgang war an dem Ort ungefähr zwischen 9 Uhr oder 10 nach 9, irgendwo in dem Rahmen, glaube ich, hat sich das da befunden. Und deshalb sind wir um 8:45 aufgestanden. Macht Sinn, oder?
Macht Sinn.
Ja. Und was soll ich euch sagen? Es war schweinekalt draußen. Also, ich weiß nicht mehr, irgendwas zwischen 0 und 2 Grad, glaube ich. Deswegen sind wir wieder einfach schnell in unsere Klamotten gesprungen. Es ist tatsächlich an dem Abend, an dem letzten Abend, noch ein Camper gekommen und ich glaube, so ein kleineres Auto, wo man so drin schlafen konnte. Aber die haben nicht in unserer Zone gestanden, weil wir haben ja erzählt, es gab gefühlt 3 Millionen Zonen auf diesem Campingplatz. Und wir konnten uns nicht entscheiden, wo wir parken sollten. Und ich glaube, wir waren dann in Zone B und die waren, glaube ich, in Zone A. Also die haben einfach direkt die erste Zone genommen. Wir haben dann noch schnell unser Wasser abgelassen und sind losgefahren. Unser erstes Ziel war der Kopaska Viti.
Und wer aufgepasst hat, was heißt Viti auf Deutsch?
Dün, 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 dün. Das kann nur eins bedeuten, Leuchtturm.
Richtig.
Und gefühlt sah dieser Leuchtturm vom Weiten einfach aus wie so ein kleines Streichholz. Ich weiß auch nicht, der war so dünn. Und dann wollten wir halt dahin, aber es gab leider keinen Parkplatz. Und das ist fast ein bisschen schade, weil es gibt auf jeden Fall einen Weg dahin und da sind halt auch so Picknickbänke. Und ich glaube, es ist eigentlich auch eine ganz schöne Aussicht. Vielleicht hätte man da sogar frühstücken können auf diesen Picknickbänken, weil die Sonne hat schön geschienen. Das heißt, es war in der Sonne deutlich wärmer, als es sonst so war. Und was ich ein bisschen verrückt finde, auf demselben Gelände, wo auch der Leuchtturm ist, ist auf Google Maps einen Mini-Flughafen zu sehen. Es gibt ja überall im Land so Mini-Flughäfen, wo nur so eine Landebahn war. Manchmal sogar nur Schotter. Und da war halt auch so ein Mini-Flughafen. Und wie gesagt, trotzdem war der Leuchtturm aber begehbar, beziehungsweise also man konnte zum Leuchtturm gehen, das Gelände zum Leuchtturm war begehbar. Und man hätte halt so ein Gatter aufmachen müssen dafür, aber es gab halt keinen Parkplatz. Ich weiß nicht, ob hinter dem Gatter noch ein Parkplatz war, ob man da durchfahren darf, keine Ahnung, da war halt auch kein Schild oder so. Und wir hatten dann auch keine Lust, da noch weiter zu gucken. Wir sind dann umgedreht und zur Tankstelle gefahren. Und da habe ich erstmal Postkarten eingeworfen, weil wir hatten noch einen ganzen Stapel Postkarten. Ich habe allerdings zumindest von meinen Postkarten nicht alle eingeworfen, weil ich immer geguckt habe, dass ich die ein bisschen verteilt einwerfe. Also nicht alle auf einmal, dass nicht alle auf einmal ankommen, weil ich dachte so, gerade meine Familie wohnt in einem Dorf. Wenn dann überall die Postkarten gleichzeitig ankommen, ist ja langweilig, dann steht ja überall das Gleiche drauf. Deswegen wurden dann nur ein paar Postkarten reingeworfen.
Aber wir müssen nochmal drüber sprechen, wie du Postkarten schreibst. Aber das machen wir nicht heute, heute ist voll genug.
Da habe ich aber mal kurz eine Frage. Haben wir uns nicht gegenseitig auch Postkarten geschrieben? Habe ich meine Postkarten schon erhalten?
Nein.
Schade, Kartoffel.
Ja, schade, Kartoffel.
Okay, weiter im Thema.
Bei der Tankstelle haben wir nicht nur getankt, sondern wir haben auch den Ölstand gemessen.
Ja, korrekt.
Und ich muss sagen, wir haben, bevor wir die Islandreise gemacht haben, haben wir eine kleine Spritztour mit dem Wohnmobil gemacht, weil ich noch nie Wohnmobil gefahren bin. Und dann musste ich ja mal gucken, wie sich das fährt. Aber ich wusste nicht mal, wie die Motorhaube aufgeht oder irgendwas. Also wir waren eigentlich schlecht vorbereitet technisch, aber den Ölstand haben wir gerade noch so hingekriegt.
Ich wusste, wie die Motorhaube aufgeht, aber ich habe ja die Postkarten eingeworfen und in der Zeit hat Caro getankt und schon mal die Motorhaube aufgemacht. Ja. Also.
Ich meine, wir mussten da ja jetzt schon ein paar Mal dran, deshalb wusste ich das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon. Aber es war auf jeden Fall verrückt, dass wir das nicht einmal geprobt haben vorher.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja nicht, zumindest das Motorhaube aufmachen, nicht viel anders als beim Auto.
Ja, aber das geht immer irgendwo anders.
Ja.
Ja, auf jeden Fall sind wir als nächstes ein Stückchen weitergefahren. Und wenn ihr euch die Islandkarte vorstellt, dann sind wir heute unterwegs an einem Zipfel. Der ist mit am nördlichsten, würde ich sagen. Also die Westfjorde könnten noch so auf selber Höhe sein, aber das ist schon ziemlich nördlich.
Eigentlich so ein bisschen nord.
Ja, ist nordöstlich.
Ja.
Östlich, aber ich meine jetzt nur von der Höhe, wo es aufhört. Wir können vielleicht mal eine Karte, ich habe damals für das Buch mal eine Karte gemacht, wo wir sind. Die können wir vielleicht auch mit bei uns auf Instagram zeigen, damit ihr eine Vorstellung habt, wo genau das ist. Aber ihr seht ja sowieso die Karten da auf Instagram immer.
Ja, und man muss sagen, da wohnt gefühlt niemand, ne? Also der Ort, ja, wo wir waren, Kopaska, da wohnen 120 Leute. Da war davor lange nichts und da ist auch danach lange nichts.
Ja, also alles da oben war ziemlich einsam. Aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Wir sind dann erstmal weitergefahren und dann haben wir an so einem ganz, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, da zu frühstücken, wo wir gefrühstückt haben.
Ich weiß das schon.
Das war ja auch mitten im Nirgendwo.
Ja, da war ein Parkplatz und dann haben wir gesagt, lass uns doch hier parken, weil man sowohl aus dem großen Fenster an der Sitzecke als auch aus dem kleinen Fenster eine schöne Aussicht hatte. Also aus unserem großen Fenster, aus unserem Panoramafenster, konnte man aufs Meer gucken und aus dem anderen Fenster konnte man über eine Schafwiese auch aufs Meer gucken. Und das war schön.
Ja.
Außerdem hatten wir Hunger.
Ja.
Es war, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie so 11 Uhr oder so.
Ja. Also wir hatten das mit dem Frühstücken nicht so ganz unter Kontrolle. Hauptsache, die Aussichten waren immer gut.
Ja, wir sind dann auch noch kurz ausgestiegen und ein bisschen in Richtung Schafe gegangen. Aber also man konnte da jetzt nicht wirklich was Schönes sehen, außer das Meer, was wir ja schon die ganze Zeit gesehen haben. Und die Schafe sind dann auch so ein bisschen weggelaufen. Dann haben wir gesagt, okay, die lassen wir jetzt lieber in Ruhe.
Ja, und wir sind an dem Tag eigentlich schon ziemlich viel einfach am Meer entlang gefahren. Und die Küstenstraße von Island, die sind einfach richtig, richtig, richtig schön.
Ja.
Also es ist einfach toll, toll, toll.
Also man muss sagen, von da aus war unsere nächste Sehenswürdigkeit ungefähr eine Stunde entfernt. Und wir sind eine Stunde lang quasi fast die ganze Zeit an der Küste entlang gefahren. Wir sind niemandem begegnet, es gab kein Dorf.
Ja, wir haben eben das Video dazu geguckt und auf den Aufnahmen sieht man auch teilweise, wie wir mitten auf der Straße stehen geblieben sind und...
Was man eigentlich nicht machen sollte in Island, aber wir sind die Drohne da geflogen und man konnte halt wirklich kilometerweit gucken.
Ja.
Und es war niemand da. Uns ist in der ganzen Zeit, glaube ich, ein einziges Auto entgegengekommen.
Es war schon sehr wenig los, was natürlich auch wieder daran lag, dass ich glaube einfach, da ist an sich wenig los, die Jahreszeit. Aber ihr kennt das, wir haben euch das schon 100 Mal erzählt.
Mhm.
Aber ich glaube, da an diesem nördlichen Zipfel, da ist sowieso nicht so viel los.
Nee, da wohnen, glaube ich, auch nicht so viele Leute.
Ja.
Wir wollten auf jeden Fall mal wieder einen Leuchtturm anfahren. Das hat nicht funktioniert, weil irgendwie kannte Google Maps die Straße nicht, die dahin führte. Und er wollte uns über eine andere Straße führen und die führte uns dann aber gar nicht zum Leuchtturm. Also sind wir wieder umgedreht. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben dann die Drohne mal fliegen lassen und es sieht einfach so schön aus. Also teilweise sieht es einfach auch ein bisschen nach Wüste aus. Aber man sieht halt so das Meer, man sieht die Berge, man sieht Nebel, man sieht uns und sonst nichts. Es ist einfach richtig cool. Also ich liebe diese Videos und ich weiß nicht, dieser Tag, alleine dieses Fahren da einfach war so schön.
Ja, ich glaube, so im Nichts rumzufahren, das gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, obwohl das total komisch ist. Es war ein bisschen schade um die Leuchttürme, die wir nicht sehen konnten an dem Tag. Aber wir hatten ja auch noch andere Punkte auf der Liste, die wir anfahren wollten.
Ja, wie gesagt, der nächste Hauptpunkt, der war eben eine Stunde entfernt und wir wollten auf dem Weg eigentlich ein paar Leuchttürme anfahren. Es gab irgendwo dazwischen auch so ein Vogelbeobachtungshaus. Das konnte man sehen, aber ich weiß auch nicht, wo man da hätte parken sollen. Das war auch so leicht im Nebel. Das sah auch richtig cool aus, weil auf der einen Seite war Meer und auf der anderen Seite der Straße war ein See. Und dazwischen halt so eine schmale Schotterstraße. Und dann teilweise zog dann so der Nebel über den See. Dann flog mal ein Vogel vorbei. Es war so richtig idyllisch. Und es ist einfach so, Caro hat ja eben gesagt, das ist so ein Gefühl von Freiheit. Und ich glaube einfach, das gibt einem so ein krasses Gefühl, weil du das hier nirgendwo hast. Also meistens ist es ja so, selbst wenn du über irgendeinen Feldweg fährst, weiß ich nicht, nach 20 Minuten kommt dir irgendjemand entgegen oder so. Oder du fährst halt 20 Minuten und dann kommt schon das nächste Dorf. So, du hast das ja hier nicht, dass du eine Stunde fährst und da kommt einfach nichts.
Ja.
Und wir sind ja quasi sogar mehr als eine Stunde gefahren, weil wir sind ja langsamer gefahren.
Ja, mit dem Wohnmobil kann man immer ein bisschen was draufrechnen auf die Google Maps. Zeitanzeige. Zumindest war das bei meinem Fahrstil so.
Ja, zumindest auf den Schotterstraßen, ne? Ja. Weil da kannst du halt nicht die 80 fahren, die da angegeben werden. Also wir haben eben ein Video gesehen. Boah, es hat so krass gerappelt.
Ja, also einige Straßen waren da auch schon wieder abenteuerlich.
Die waren nicht abenteuerlich, die waren einfach, also...
Ja, dadurch, dass da auch nicht so viele Leute wohnen und herfahren, werden die Straßen halt, denke ich mal, auch nicht so gepflegt, will ich nicht sagen. Aber das ist halt nicht das Hauptaugenmerk von den Straßenverkehrsamt in Island, denke ich mal. Das ist halt nicht so wichtig.
Ja, und ich glaube, aus der Richtung kommt halt auch selten jemand.
Ja.
Also die Sehenswürdigkeit, wo wir hinfahren, ich glaube, da fahren schon ab und zu mal Leute hin, aber die kommen wahrscheinlich eher aus der anderen Richtung, weil das Navi wollte uns auch immer durch die, also quasi die andere Richtung dahin führen. Aber wir haben halt gesagt, nee, warum sollen wir die andere Richtung fahren? Da können wir ja dann halt auf dem Rückweg lang fahren. Das macht ja gar keinen Sinn, weil wir haben ja die Zeit. So, und deswegen ist, glaube ich, die Straße halt einfach auch nicht so ausgebaut, weil da nicht so viele Touris langkommen. Aber ich muss sagen, das macht ja auch so ein bisschen den Charme von Island aus. Ich glaube, wenn diese Straßen irgendwann alle geteert sind, dann ist das Abenteuer nur noch halb so groß. Ich muss sagen, auch gerade in den Westfjorden, ich glaube, wenn diese Küstenstraßen geteert gewesen wären, einerseits hätte mir das sehr viel mehr Sicherheit gegeben, andererseits muss ich sagen, bin ich froh, dass ich das erlebt habe einfach.
Also ich bin da nicht traurig drum, dass da nicht alle Straßen geteert waren, weil die haben sich ja schon Mühe gegeben, dass die größten Schlaglöcher zu waren. Das haben wir ja auch gesehen, dass da oft mal so ein Fahrzeug hergefahren ist, was die zugemacht hat. Was mir Sicherheit gegeben hätte, wären Leitplanken.
Ja.
Das hätte wahrscheinlich das ganze Bild auch ein bisschen zerstört, aber da wäre meine Sicherheit auf jeden Fall deutlich angestiegen oder mein Sicherheitsgefühl.
Aber an einigen Stellen gab es ja sogar Leitplanken und aber da haben die mich auch nicht so sehr
deutlich
gestört.
Deutlich zu wenig.
Ja. Und dann manchmal an Stellen, wo man sich so gedacht hat, hey, warum ist hier jetzt eine Leitplanke? Ja. Also die hätten wir an anderer Stelle viel eher gebraucht.
Gerade wenn 5 Kilometern davor irgendwie so ein Auto mitten im Nirgendwo abgesperrt ist, um wieder zu zeigen, hey, ist gefährlich hier, passt auf euch auf und wir kriegen das Auto hier nicht weg, abgeschleppt. Aber dann keine Leitplanke da, also ja. Aber vielleicht ist das auch, weil wir das hier einfach kennen, dass alles so krass abgesperrt ist oder gesichert ist, dass wir einfach uns ohne aufgeschmissen fühlen. Aber es hat ja auch ohne geklappt.
Ja, also ich glaube, auf der Ring Road ist es schon okay, dass da keine Leitplanke ist, weil
ist ja auch nicht so viel.
Da kannst du nicht runterfahren, ja. Und wenn du von der Straße abkommst, dann landest du halt im Moos oder so. Ist schlecht fürs Moos, aber nicht schlimm für dich, sage ich mal. Klar, du kannst dich da auch überschlagen und so, kann auch schlimm enden. Aber da steht halt nicht alle 2 Meter ein Baum, so wie hier manchmal, so dass man vielleicht eine Leitplanke gebrauchen könnte. Aber bei diesen Küstenstraßen in den Westfjorden, da wären schon ein paar Leitplanken angebracht gewesen.
Aber wir müssen wieder zurückkommen. Wir haben einen Zeitplan. Also haben wir nicht, aber es muss weitergehen in dieser Folge.
Da im Norden brauchten wir jetzt nicht unbedingt Leitplanken, aber ich habe mir gedacht, als wir da lang gefahren sind, vielleicht wäre ein Deich nicht schlecht, weil das Meer war so nah an der Straße.
Ja, wir werden sicher auch eine Drohnenaufnahme davon zeigen. Da seht ihr mal von oben, wie nah die Straße wirklich am Wasser ist. Also beim Fahren hatte ich das nicht so im Gefühl.
Beim Fahren war es einfach richtig
aber
schön.
Aber als ich das gerade gesehen habe, dachte ich so, oh, ja. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, hätte man sich da keine Sorgen machen müssen. Es war ja gutes Wetter und alles war tippitoppi.
Ja, ich habe nur gedacht, wenn so eine Sturmflut kommt oder so, dann ist schon krass.
Ja, und wir kommen ja noch mal drauf, wenn wir in Norwegen sind, weil da waren Wassermassen. Teilweise, wo die nicht hingehören, da will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn so viel Regen in Island runterkommt. Aber dazu kommen wir noch später. Freut euch drauf.
Vor allem, weil auf der anderen Seite ja auch ein See war. Also du hattest auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite den See. Aber vielleicht ist es auch gerade deshalb nicht schlecht, dass da nichts geteert ist, weil ich weiß nicht, wie sich die Straßen so verhalten, wenn da so viel Wasser kommt. Ob da was unten drunter weggeschwemmt wird. Da kann ich in ein paar Folgen auch nochmal eine Geschichte erzählen zu einer Brücke in Island, die auch mit dem Wassermassen nicht so gut klarkamen. Aber ich glaube, deswegen ist es halt da ganz gut, dass da einfach nur Schotter ist vielleicht.
Ich frage mich sowieso, ob Asphalt wirklich eine gute Bodenbedeckung ist. Aber das ist eine andere Frage, weil es gibt auch schon Bodenbelag, glaube ich. Wenn da Elektrofahrzeuge drüber fahren, laden die sich, wenn ich nicht falsch liege. Ich meine, sowas gab's.
Das ist fancy.
Aber das ist jetzt auch zu weit weg von der Folge.
Ja, Caro hat ja schon gesagt, wir hatten super schönes Wetter. Wir saßen auch vorne schon wieder im T-Shirt im Fahrerraum. Das hat aber andere Gründe, wie ihr ja schon mal gehört habt. Irgendwann fing es dann an, dass es so über dem Meer neblig wurde und das hat nochmal so eine ganz andere Stimmung gebracht. Sah total cool aus auch, weil uns hat das nicht großartig betroffen, weil die Straße war halt frei, da war kein Nebel. Und dann hat die Sonne so auf den Nebel geschienen und auf einmal kam da so eine Art Regenbogen und ich war so, oh mein Gott, guck mal, das sieht richtig krass aus, weil es war nicht bunt. Es war einfach wie so ein weißer Bogen, also er war einfach farblos und ich weiß, dass ich dann nämlich auch noch aufgestanden bin und hinten durchs Fenster noch ein Foto gemacht habe, durch unser Panoramafenster, um den ganzen Bogen halt drauf zu kriegen, weil wir sind auch so langsam gefahren, da konnte jetzt nichts passieren. Und ich habe dann auch Spaß zu Caro gesagt, guck mal, es ist einfach ein Nebelbogen und Spoiler, es heißt wirklich Nebelbogen. Es ist so krass.
Ich habe das vorher noch nie gesehen und nachher auch nicht. Es ist wirklich einfach.
Ich habe das
einfach
auch noch nie gesehen.
Ein weißer Regenbogen. Also ein Regenbogen nur aus weißem Licht.
Ja. Habt ihr schon mal einen Nebelbogen gesehen? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe das vorher auch noch nie gesehen.
Ich frage mich, wie oft es sowas gibt.
Ich habe das danach nie wieder gesehen. Also es war schon krass. Also
Polarlichter kommen nach Deutschland, aber der Nebelbogen.
Der vielleicht nicht.
Der vielleicht nicht.
Ich habe das dann mal, also ich habe das vor Ort dann halt gegoogelt, weil mich das interessiert hat, was das ist. Und dann kam halt wirklich raus, es ist ein Nebelbogen. Und das entsteht, wenn Licht in winzigen Wassertröpfchen im Nebel gebrochen wird und zurückgeworfen wird quasi. Und weil die Tröpfchen viel kleiner sind als beim Regen, kann man halt die Farben dann kaum erkennen. Und deshalb wirkt halt der Nebelbogen meistens fast weiß bis weiß. Ich weiß, dass der an einigen Stellen, das war ganz schön viel weiß in einem Satz. Ich kann mich erinnern, dass der zwischenzeitlich auch so ganz leicht farbig aussah, aber die meiste Zeit war es wirklich fast einfach nur weiß. Ein weißer Bogen.
Ein weißer Bogen. Und der war auch den halben Tag dann wirklich da.
Ja.
Der war super lange da.
Ja. Ich habe gerade gelesen, dass ein Nebelbogen natürlich viel seltener ist als ein farbiger Regenbogen, aber meistens an Orten vorkommt, wo viel Nebel ist, was ja Sinn macht, wie zum Beispiel am Brocken.
Ah.
Also da kommt es häufiger vor, aber ansonsten ist es schon sehr unwahrscheinlich.
Okay, ja, dann ab zum Brocken, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall dann weitergefahren zum größten Freiluftkunstwerk in Island. Und zwar ist das nur ein paar Kilometer südlich vom Polarkreis. Und das wurde oder wird gebaut, damit mehr Touristen in den Norden kommen, also da oben mehr Tourismus gefördert wird.
Was soll ich sagen? Es hat schon mal geholfen, ne?
Also wir waren zwei da. Personen mehr waren auf jeden Fall da.
Sechs sogar, weil zwei kamen, als wir da waren und zwei kamen noch, als wir gefahren sind.
Ja.
Sechs Leute hat es schon mal erreicht.
Und ich muss sagen, ich habe davon noch nie gehört vorher. Also
ich schon.
Vor der Reise. Ich habe es auch vorher noch nicht irgendwo gesehen. Und vor dem Kunstwerk war eine Hinweistafel. Ich würde einmal den Text vorlesen.
Ja, mach mal.
Die Idee zu einem Polarsonnenkreis entstand aus der Überlegung heraus, sich die unendliche Weite an diesem Ort zunutze zu machen. An dem ringsum nichts den Horizont und die Mittagssonne beeinträchtigt. Hinzu kam der Gedanke, die Zwergenzählung aus dem Edda-Gedicht einzubeziehen, die alte Sagenweisheit etwas zu entstauben und unsere modernen Zeiten anzupassen. Und damit herzlich willkommen beim Arctic Henge.
Ja, aber was wollen wir sagen? Es ist noch nicht fertig.
Es ist noch nicht fertig.
Es ist bis heute noch nicht fertig.
Nein.
Es wird wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren nicht fertig, habe ich das Gefühl.
Ich glaube auch nicht.
Grob kann man vielleicht sagen, es ist ähnlich wie ein modernes Stonehenge. Zumindest wird es so betitelt, sage ich mal.
Es wird so angepriesen.
Und der Baubeginn, lasst es euch auf der Zunge zergehen, der Baubeginn war 1996. Das Ding ist also genauso alt wie wir. Es ist verrückt und dafür ist ganz schön wenig passiert.
Ja.
Also ich meine, ich weiß nicht, wie kompliziert es war, diese Steine aufeinander zu stapeln, weil da sind 4 Steintore und in der Mitte ist, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, nochmal so ein Steingedöns mit 4 Toren in sich. Guckt mal auf Instagram vorbei, es ist wirklich schwierig zu erklären. Und ich glaube, diese 4 Tore haben einmal Norden, Osten, Süden, Westen, quasi, also sie sind genau ausgerichtet, Norden, Osten, Süden, Westen. Und in der Mitte steht halt nochmal so ein Ding aus Steinen. Und das sind Riesensteine, die aufeinander getürmt sind und oben spitz zusammengehen. Und ich muss sagen, wenn man da steht, gerade wenn man auch da drunter steht, ist das super beeindruckend.
Ja, also wenn man da vor Ort ist, ist es wirklich total beeindruckend. Der Bauherr ist leider schon verstorben 2015. Wir hoffen mal, dass es trotzdem vorangeht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Moment aussieht.
Also ich habe vor kurzem mal auf Google Maps geguckt. Da sah man auf jeden Fall, dass schon ein bisschen was passiert ist. Also es ist für die Zeit, die jetzt vergangen ist, seitdem wir da waren, ist jetzt nicht so viel passiert, aber es ist was passiert.
Ich habe ja eben im Text auch schon vorgelesen, dass der Gedanke der Zwergenerzählung aus dem Edda-Gedicht mit aufgenommen werden sollen. Und dabei geht es darum, dass die 4 Himmelsrichtungen sozusagen Zwerge sind, also Kardinalszwerge. Und die mit 68 weiteren Zwergen den Kalender bilden. Naja, und Norden, Süden, Westen, Osten stützen quasi die gesamte Welt. So wie in der griechischen Mythologie der Titan Atlas. Also.
Das war toll. Ja,
danke.
Ich habe gerade nochmal geguckt auf Google Maps. Also es gibt mittlerweile hier so ein, wie so ein Thron, so ein Steinthron. Okay. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir da waren, als wir da waren. Weil das war stimmig. Es gab diese vier Tore und das in der Mitte. Und das war stimmig. Jetzt steht da halt ein so ein Thron irgendwo an der Seite, der ja auch Teil des Bauwerks ist. Und das wird ja noch erweitert. Also es gibt ja an jeder Ecke, also an jeder Seite dann irgendwie noch so Bauwerke. Aber ich glaube, das würde mich stören im Gesamtbild, wenn ich jetzt da wäre.
Ja, wir haben auch mal ChatGPT gefragt, wie das aussehen könnte, wenn es vollendet ist. Das könnt ihr auch mal auf Instagram sehen. Ob das wirklich so ist, ist eine andere Sache.
Ja. Hier, das sind die Bilder, die ich davon gesehen habe.
Wow.
Also da kann man sehr gut Nordlichter sehen, weil Caro hat ja eben schon gesagt, es ist halt drumherum nichts. Also stört nichts die Sicht quasi. Deswegen ist das ein sehr beliebter Ort, um Nordlichter zu sehen. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, ne? Und im Winter hat der Campingplatz in Raufahöfen nicht auf. Das ist nämlich der Ort, der dazu gehört. Der liegt unterhalb des Arktikhengsch. Und deswegen frage ich mich, wo haben die Leute dann übernachtet? Weil Wildcampen ist nämlich verboten in Island. Wir haben auf jeden Fall da ein paar Fotos gemacht, haben das Ganze auf uns wirken lassen. Ich habe die Drohne nochmal fliegen lassen, wobei man sagen muss, dass das Ding von oben nicht wirkt. Also es ist schon gut, dass wir unten auf dem Boden sind und uns das von unten angucken, weil da wirkt das ganze Bauwerk dann nämlich. Und dann haben wir uns wieder auf den Weg zum Wohnmobil gemacht. Und man muss kurz sagen, der Nebelbogen war immer noch da. Man konnte den immer noch sehen. Es gibt nämlich, wir haben auch ein Foto gemacht, da ist der Nebelbogen, glaube ich, genau über einem Tor quasi. Das sah auch richtig cool aus. Also die Stimmung hat richtig gut gepasst an dem Tag.
Ja. Was sollen wir euch denn sagen? Wir hatten schon wieder den kleinen Hunger.
Ja. Und Caro hat gefragt, ob wir da auf dem Parkplatz essen. Da habe ich gesagt, nee. Nee. Also das ist hier wirklich keine schöne Aussicht.
Ich hatte den großen Hunger.
Caro hatte den großen Hunger, ich hatte den kleinen Hunger und ich habe gesagt, auf diesem Parkplatz essen wir nicht. Weil so schön das Arktikhengsch auch ist und so schön der Blick da ist, der Parkplatz liegt ein bisschen unterhalb und da ist der Blick jetzt nicht so gut. Vor allem, wenn man halt mit der Nase des Wohnmobils zum Arktikhengsch parkt, dann hat man einfach nur ein bisschen Berg vor sich.
Ja, und da lagen, meine ich, auch so ein paar Steine noch vorne rum, also bevor der Arktikhengsch kam.
Und ja, und irgendwie so ein Rohr oder ein Kabel oder sowas lag da auch
noch. Und der Weg, der war auch nur so halb fertig, hatte ich das Gefühl. Der Weg dahin. Also, vielleicht ist jetzt alles gut.
Ich glaube nicht. Ja, und was sollen wir sagen? Wir sind zur nächsten Sehenswürdigkeit gefahren, damit wir einen schöneren Blick haben. Und die nächste Sehenswürdigkeit, die war, keine Ahnung, wie viel Minuten. Drei?
Ja.
Fünf? Vielleicht entfernt,
glaube ich.
Wir sind einfach nur ans andere Ende quasi gefahren. Zum Leuchtturm.
Zum Viti. Und uns hat wer begleitet. Da war nämlich ein Hund alleine Gassi.
Eigentlich hat uns niemand begleitet. Eigentlich hat uns jemand den Weg gewiesen.
Ja, also anscheinend wusste der Hund genau, wo er hin musste.
Da war ein Pickup dabei.
Ja, der war dabei. Aber der Hund ist vorgelaufen. Der wusste schon, wo er hin musste. Ich denke, dass die das öfter machen, da oben hinfahren. Also der Pickup fährt, der Hund läuft. Total süß.
Ja, und der Mann im Pickup, der ist dann einfach ein bisschen da stehen geblieben am Leuchtturm, hat den Hund da rumlaufen lassen, ist irgendwann wieder gefahren und der Hund ist mitgekommen. Wir sind aber dann nicht wieder gefahren, sondern wir haben da erstmal geparkt und ich habe ein paar Fotos vom Leuchtturm gemacht, habe mich noch vom Hund ansabbern lassen, bevor er weggelaufen ist. Das war so eklig.
Der hat sehr viel gesabbert.
Oh, der hat richtig viel gesabbert.
Das war schon eklig.
Der war aber auch wild drauf, also der hatte sehr viel Energie.
Ja.
Aber das sah so schön aus. Wir haben ja dann noch kurz vorne im Wohnmobil gesessen und haben halt rausgeguckt, weil der Leuchtturm ist auf so einer Halbinsel quasi. Und man hat halt wieder rundherum das Meer und auf der einen Seite dann halt auch noch das Dorf. Und es sah einfach so schön aus mit der Sonne und so. Und der Hund, der lief da rum. Das sah einfach cool aus.
Und es gab wieder asiatische Nudeln zur Stärkung, was sonst. Also ich weiß nicht, Ich habe noch nie so viel asiatische Nudeln in meinem Leben gegessen. Ich würde ja sagen, es
Nee.
waren Ramen, aber es waren keine Ramen.
Es waren diese Instant-Nudeln.
Es waren diese Instant-asiatischen Nudeln. Sind ja Ramen auch, aber das, ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, ehrlicherweise. War auf jeden Fall gut. War immer lecker.
Ja, das
Manchmal auch
stimmt.
nicht.
Ja, manchmal nicht. Manchmal hat es uns enttäuscht, aber meistens war es lecker. Und es ist halt easy, schnell zu machen und es macht satt. Was soll ich sagen?
Und glücklich. Nudeln machen glücklich.
Das stimmt. Wir heißen nicht umsonst zwei Nudeln auf Abwägen.
So.
Ja, der Leuchtturm ist schon ziemlich alt. Der ist nämlich schon 1931 gebaut worden und 10 Meter hoch, aber da brauchte ich erst gar nicht an der Tür rütteln, weil dieser Leuchtturm ist nicht für Besucher geöffnet. Schade, Kartoffel. Als wir dann da standen und unsere Nudeln gegessen haben, kam noch ein weiteres Wohnmobil, aber ein gemietetes Wohnmobil. Und da waren zwei, drei Männer drin. Junge Männer. Die sind auch nur kurz rausgehüpft, haben ein Foto gemacht und sind dann zum Arctic Henge gefahren. Also die hatten nicht so viel Zeit wie wir. Ich habe das nicht so sehr genossen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man nur begrenzte Zeit hat, dann ist das leider manchmal so in Island, dass man nur rausspringt, ein Foto macht und weiterfährt. Was sehr schade ist, aber ist leider nicht zu ändern, ne? Was man vielleicht noch sagen kann, wir waren ja jetzt in Raufarhöfen. Und Raufarhöfen hat 188 Einwohner, also auch nicht so viele. Und Raufarhöfen ist die nördlichste Siedlung Islands. Also wir waren ganz im Norden.
Also es ist sogar noch nördlicher als der nördlichste Punkt der Westfjorde.
Ja, ich glaube, weil die Insel ein bisschen gekippt ist quasi.
Ja.
Wenn wir drauf gucken und uns die Karte angucken, haben wir sie ja immer gerade gedreht. Aber eigentlich ist sie ja mehr gekippt.
Ja. Das
Deswegen.
macht schon Sinn.
Und oben am Zipfel von den Westfjorden ist ja auch nur noch Nationalpark.
Ja,
Da ist es ja
da
nicht mal
wohnt ja keiner
bewohnt.
mehr. Ja.
Ja, genau.
Ja. Dann ging's weiter. Wir machen hier keine Umschleife, sondern kommen zur nächsten Sehenswürdigkeit. Denn eine stand heute noch auf dem Plan.
Aber der Weg dahin war nicht so easy, weil wir sind erstmal eine Straße gefahren, die endete irgendwann vor einem Gatter,
Ja.
weil Google Maps hat gesagt, man kann da langfahren, aber man konnte nicht da langfahren. Also mussten wir wieder umdrehen und zurückfahren. Und ich sag mal so, das ist einer der Punkte, die uns vielleicht später zum Verhängnis werden, dass wir da Zeit verloren haben. Es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass wir Zeit verloren haben. Wir sind dann auf jeden Fall eine andere Strecke gefahren, die auch länger gedauert hat als die eigentliche, die wir fahren wollten. Und da hat das Wetter ganz schön umgeschlagen, weil es wurde plötzlich nebelig. Wir sind halt wieder über Berge gefahren, sage ich mal, über Bergpässe und da lag plötzlich links und rechts wieder Schnee. Also von jetzt auf gleich war da wieder Schnee. Und ja, wie gesagt, das war halt nebelig. Der Nebel hat dann leider nicht nur das Wasser bedeckt, sondern wir sind ja dann wieder ein bisschen ins Landesinnere gefahren, halt eben auch die Straßen. Ja, und wir sind dann ungefähr, ich sag mal, etwas über eine Stunde gefahren, also bis zum Dorf, zu dem die Sehenswürdigkeit gehört, ist es von Rauferhöfen ungefähr eine Stunde. Und wir mussten halt noch ein Stück weiterfahren. Also wir sind wahrscheinlich ungefähr eine Stunde und 15 Minuten gefahren oder so. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Orten gibt es keinen anderen Ort. Also wir sind wieder durchs Nichts gefahren. Da war gar nichts. Nur ein paar Flughäfen.
Ah ja.
Um genau zu sein, zwei.
Wow. Also,
Es sind schon mehr als Dörfer.
ja. Wir wollten aus einem ganz bestimmten Grund in die nächste kleine Stadt fahren. Und zwar haben wir uns ja schon das DC-3-Flugzeugwrack angeguckt. Wahrscheinlich heißt es eher DC-3-Flugzeugwrack.
Ihr wisst, das Graue auf dem schwarzen Strand, wo alle hinfahren,
Genau.
wo Justin Bieber
Und
auch.
da haben wir Blut geleckt. Weil wir dachten, hey, komm, wir können noch ein Flugzeugwrack anschauen.
Wir haben gedacht, das kann nicht alles sein.
Wird uns nicht schaden. Und es gibt tatsächlich noch ein Flugzeugwrack hier
Da muss ich
im
kurz
Norden.
eingrätschen, weil jetzt gibt es das da nicht mehr.
Jetzt gibt es das nicht mehr genau. Aber als wir da waren, lag es noch da, wo es lag. Und da wollten wir auch gerne hin. Also sind wir erstmal in den Ort gefahren,
Nee, wir
zur
sind zum
Kirche.
Ort, dann aus dem Ort raus und da gab es noch mal eine Kirche.
Genau, weil ich weiß gar nicht genau, ob uns Google Maps dahin geführt hat oder warum wir zur Kirche gekommen sind. Aber da war auf jeden Fall ein großes Holzschild, wo mit roter Farbe draufgeschrieben wurde. Also es war schon sehr rustikal da, wie man denn richtig zu diesem Flugzeugwrack kommt. Und im Gegensatz zu diesem anderen Flugzeugwrack, da war ja alles total touristisch ausgelegt. Du hattest einen Parkplatz, der was gekostet hatte. Du hattest den Shuttle, der noch was gekostet hat. Du hattest auf jeden Fall irgendwie eine Beschilderung, dass du da richtig bist und da auch hinkommst, wenn du da weitergehst. Und hier hatten wir halt nur dieses Holzschild mit der roten Farbe, wo einer drauf gepinselt hat. Und da haben wir ein Foto von gemacht und dachten, ja, los geht die wilde Reise. Und Abmarsch und sind dann mit dem Wohnmobil in die Richtung gefahren, die uns das Schild gewiesen hat. Wenn man sich das vorstellen will, es sah ein bisschen aus wie so eine Schatzkarte von Piraten, so wie das aufgemalt war. Aber ich meine, der Ort war jetzt nicht groß, dass das besonders schwierig war, das zu finden.
Ja, wie gesagt, es war halt auch schon außerhalb des Orts, ne? Also da standen irgendwie, glaube ich, drei Häuser mit der Kirche, ja. Und dann gab es eine Straße zu einem Haus, dann gab es noch eine Straße zu einem Haus und dann gab es noch eine Straße zu einer Wiese und dann gab es noch eine Straße und da sollte uns unser Weg hinführen.
Genau, und das war schon wieder ziemlich nah am Wasser. Auf jeden Fall sind wir dann in die Richtung gefahren, sind auch abgebogen auf die Straße und erst ist man auch über so einen Kieselweg gefahren, da war noch alles gut, aber die Steine wurden tatsächlich immer größer und immer größer und ich bin immer langsamer und langsamer gefahren, weil ich dachte, okay, vielleicht setzen wir auf, weil die Spurrinnen auch ziemlich tief waren, wahrscheinlich von den Treckern oder so, die da gefahren sind. Ja, aber irgendwann sind wir gar nicht mehr gefahren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber wir sind wirklich festgefahren in diesen Steinen. Und da begann wirklich
der Albtraum.
Ab da begann der Albtraum. Zwischendurch sind wir kurz aufgewacht, aber da hat er begonnen. Wir haben wirklich viel versucht, damit wir wieder rollen. Es hat erstmal gar nichts geklappt.
Man muss vielleicht noch mal kurz sagen, nicht, dass ihr denkt jetzt so, boah, seid ihr dumm, warum fahrt ihr da über so dicke über so Kieselsteine? Das muss man doch sehen. Am Anfang des Weges waren keine Steine und von jetzt auf gleich waren die einfach da. Und man rollt ja und...
Ja, normalerweise alleine durch das Rollen, dass man in Bewegung ist, ist es ja unwahrscheinlich, dass man auf einmal stecken bleibt. Vielleicht war ich auch zu langsam, weil ich Angst hatte, dass halt irgendwas passiert mit den großen Steinen. Wir hätten einfach...
Du hattest auch Angst, dass wir aufsetzen.
Ja, genau. Ich hätte einfach vorher sagen sollen, okay, wir fahren nicht weiter. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich stecken bleiben.
Also es sah ein bisschen auch so aus, als wäre da einfach so eine Kuhle und da war plötzlich so viele Steine drin, weil es war ultra tief.
Ja.
Und das war ja vorher nicht. Also man konnte das halt nicht erahnen, sage ich mal, von außen.
Ja, dann haben wir auf jeden Fall alles versucht. Erstmal natürlich einfach rausfahren, hat nicht funktioniert. Dann erstmal ausgestiegen, geguckt, was Sache ist. Ja, ein paar Steine weggenommen, nochmal versucht. Ging nicht. Dann, ich weiß gar nicht, ob du dann schon einmal geschoben hast.
Ja.
Ging nicht. Dann nochmal ausgestiegen, noch mehr Steine weggemacht. Ging nicht.
Wir hatten noch so Plastikteile von unseren Keilen dabei, weil wir haben immer so Plastikdinger da drunter und da drauf gelegt, damit halt die Steine von den Schotterstraßen, die vielleicht möglicherweise im Reifen stecken bleiben oder die unter dem Luftkissen liegen, das Luftkissen nicht kaputt machen, weil diese Keile sind schon auch ziemlich teuer. Und dann habe ich halt unter jeden Vorderreifen, weil wir haben uns mit beiden Vorderreifen quasi festgefahren, mit den Hinterreifen nicht. Und dann haben wir, oder dann habe ich diese Plastikdinger unter die Reifen gelegt und also diese Dinger, Caro hat den Motor angemacht, hat einmal aufs Gas gedrückt und diese Dinger flogen mir entgegen. Also ja, zumindest
eins. Die waren sofort weg und wir waren immer noch drin. Da hat langsam schon irgendwas angefangen zu qualmen. Und da dachte ich schon so, ja, wir bleiben hier stecken. Dann haben wir schon gesprochen, ob wir jetzt irgendwen ansprechen im Ort, der uns helfen kann, das rausschieben kann. Und irgendwer wäre da ja auch gewesen mit Treckern oder irgendwas. Da waren ja auch viele Landwirte.
Mhm.
Aber wir dachten, okay, wir versuchen es noch einmal.
Wir haben gedacht, selbst ist die Frau.
Ja, und die, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, da hat auch niemand richtig gewohnt, da wo wir jetzt waren.
Nee.
Das war halt nur eine Scheune und halt die Tiere und so weiter. Und dann, das wäre halt schon noch ein Stück gewesen.
Also man hätte schon eine ganze Zeit laufen müssen. Ja. Deshalb also ich habe okay. das eben so einfach gesagt, von der Kirche 4 Straßen runter und dann ist man da. Es war schon ein ganzes Stück und man vertut sich da in Island auch, weil man ja so weit gucken kann und man sieht halt, sag ich mal, die Kirche, aber die ist viel weiter weg, als sie einem vorkommt, sag ich mal.
Ich weiß gar nicht, ob du dann gegoogelt hast oder ob du das einfach aus dem Instinkt raus gemacht hast.
Ja, wir haben schon hinter dem Wohnmobilreifen, also hinter den vorderen Reifen, Steine weggemacht. Wir haben quasi den Reifen freigelegt, die Hälfte des Reifens. Und ich glaube, wir haben jeweils unter beide Reifen einen großen Stein gelegt, weil wir gedacht haben, vielleicht kriegt er dann einen Grip, weil das ist ein fester, gerader Stein. Und dahinter ist eine Kuhle, dann rollt er da runter und dann kriegen wir vielleicht Schwung. Und haben halt gemacht und getan. Ich war komplett dreckig, mein Pullover. Ich hatte den hellsten Pullover an, den ich dabei hatte, weil ich hatte den halt einfach an dem Tag und bin einfach nur rausgesprungen, weil ich uns da raus haben wollte und habe nicht drüber nachgedacht, dass mich das halt komplett dreckig macht. Und ich weiß auch selber nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber wir haben so 2-3 alte Handtücher mitgehabt, für was auch immer, wenn mal irgendwie was draußen, weiß ich nicht, nass ist und wir müssen das abwischen oder so, keine Ahnung. Und ich habe dann eins von diesen Handtüchern genommen, habe das einmal in der Hälfte gefalten und unter einen Reifen drunter gelegt. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt nochmal, du gibst alles, ich schiebe und versuchst rückwärts da rauszufahren, weil wir hatten ja jetzt das Loch dahinter auch quasi gegraben. Ich weiß gar nicht, ob wir hinter den Hinterreifen auch quasi eine Kuhle gemacht haben. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat Caro dann den Motor angeschmissen.
Ist ja auch nur Vorderantrieb. Stimmt. Hinten hat das ja gar nichts gebracht.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall hat Caro dann den Motor angeschmissen und ich habe mich vorne mit aller Kraft gegen die Motorhaube gelehnt und gedrückt. Und siehe da,
wir sind rausgekommen. Lara hat dann dieses kaputte, dreckige Handtuch genommen, hat das so gewedelt. Das sah echt aus wie so eine weiße Fahne, die dir da wedelt. Ich hatte ein Herz, einen Puls von 180, weil ich dachte, Kacke, ne? Jetzt bloß nichts Falsches machen, dass wir wieder stecken bleiben. Also bin ich einfach nur nach hinten gefahren, aber so in Schlangenlinien. Also, dass wir da nicht noch irgendwie abgekommen sind von dem Weg, ist alles.
Ich war zwischendurch so, nein, du musst weiter links, du musst weiter rechts.
Es war auch so leicht kurvig und ja, ich war einfach total aufgeregt. Die Spurrillen waren da, es war einfach nicht optimal. Und dann sind wir auf jeden Fall so weit zurückgefahren, dass wir nicht mehr auf der Stelle waren, wo diese größeren Steine waren, wo wirklich nur die kleineren Kieselsteine wieder waren, wo nichts passieren kann, haben uns da an den Rand gestellt und dann haben wir gesagt, okay, so können wir das nicht stehen lassen, wir gehen jetzt trotzdem zu diesem Flugzeugwrack, sonst hat das hier alles nichts gebracht, wir haben Blut und Schweiß und Tränen hier umsonst vergossen, wir gehen ja jetzt trotzdem noch hin und es war da schon relativ spät. Also eigentlich habe ich immer gehofft zu der Zeit, dass wir schon relativ pünktlich die Campingplätze anfahren. Aber da war es mir so egal.
Ja, weil man muss auch sagen, dass es ja jetzt schon relativ früh dunkel wird auch,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut wie so ein kleines Kind mit meinem Handtuch und habe gelacht und mich gefreut.
Ja.
Und dann habe ich halt, Caro hat ja jetzt gesagt, dass wir uns dazu entschieden haben, da noch hinzugehen und ich war halt echt so, das war ziemlich aufwühlend gerade. Ich weiß nicht, wie Caro das sieht. Ich würde gerne das Flugzeugwrack noch angucken. Und dann war ich so, wollen wir da jetzt noch hingehen? Und Caro so, ja, natürlich gehen wir da jetzt noch hin, sonst hat sich das überhaupt nicht gelohnt.
Ja, also wenn wir da einfach weggefahren, das wäre so schlimm gewesen, weil dann nur dieses negative Gefühl da geblieben wäre. Das hätte ich, glaube ich, nicht ertragen.
Ja, wir sind dann zu Fuß zu dem Gatter gegangen, über diese Scheißsteine.
Ja.
Und an dem Gatter stand auch nochmal ein Schild, man soll das bitte nicht aufmachen, weil sonst laufen die Schafe weg.
Wir sind drüber geklettert.
Genau, also es gab wieder so eine Art Leiter, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Und dann standen wir auf einer Schafwiese. Und die Schafe haben uns alle angeguckt, wie halt Schafe gucken. Also
richtig süß waren die.
Die waren schon süß, ja. Aber die haben uns so angeguckt nach dem Motto, was wollt ihr hier? Vor allem alle haben geguckt. Also es war wirklich so, es ist wie wenn du in so einen Raum kommst, es ist plötzlich Stille und alle gucken dich an. So war das. Die haben einfach da gestanden und die haben uns angeguckt und waren so, was macht ihr hier?
Ja, wir haben definitiv ihre Privatsphäre da betreten.
Wir haben uns entschuldigt und sind schnell weitergegangen. Ja.
Aber das war auch irgendwie schön, mit denen zu sein.
Ja.
Man musste nämlich nicht nur durch die Schafswiese, nein, man musste danach auf eine Pferdekoppel.
Und da durfte man auch den Zaun nicht aufmachen.
Nee, sonst wären die Schafe bei den Pferden gewesen.
Ja, obwohl gar keine Pferde auf dieser Koppel waren.
Das
aber
ist korrekt, aber die Pferdehaufen.
Ja, und wir mussten dann über das Tor klettern. Das war auch schon wieder ein bisschen abenteuerlich. Und dann waren wir beim Flugzeugwrack R4D6. Ist tatsächlich auch eine Variante vom DC-3. Also ist quasi ein ähnlicher Typ wie das Flugzeug, was wir schon einmal mit Lea angeguckt haben. Scheint jetzt irgendwie nicht so das beste Flugzeug zu sein, wenn da schon zwei abgestürzt sind.
Ja, dieses Flugzeug ist auf jeden Fall nicht so ganz langweilig grau wie das andere Flugzeug, sondern es ist hauptsächlich rot. Es ist auch ein bisschen grau, aber es ist auch rot. Und an einem Fenster steht Rescue und da ist so ein Pfeil auf das Fenster. Ich würde jetzt nicht vorschlagen, bei wilder Fahrt da rauszuspringen, wenn es fliegen würde. Aber ich meine, Rescue hat sich ja sowieso erledigt, weil es jetzt unten auf dem Boden lag.
Ja, es war auf jeden Fall ein Flugzeug der US Navy. Und es war Teil des US-Militärbetriebs in Island. Und das war unter anderem halt ein Transportflugzeug.
Es war nämlich damals so, dass von 1951 bis 2006 amerikanische Streitkräfte in Island stationiert waren. Und die hatten dementsprechend auch verschiedene Flugzeuge dort. Und darunter fiel eben auch dieses Flugzeug. Und 1961 ging dann die Kontrolle über den Stützpunkt der US-Streitkräfte von der US-Luftwaffe an die US-Marine über. Deswegen war es eben ein Flugzeug der US-Marine, was sich erstmal seltsam anhört, weil eigentlich ist Flugzeug ja immer eher Air Force. Aber das Flugzeug ging eben an die US-Marine über und dadurch ist die Marinestation Keflavik entstanden. Und im Zuge dieses Übergangs wurden eben mehrere Flugzeuge der Luftwaffe an die Marine übergeben, darunter dieses Flugzeug. Und was ich ganz spannend finde, während dieser Zeit wurden amerikanische Militärflugzeuge, die in den nördlichen Regionen operiert haben, mit markanten roten Markierungen an der Nase, den Leitwerken und der Flügelspitze versehen, um, super schlau eigentlich, im Falle eines Absturzes Such- und Rettungsmissionen im eisigen Gelände zu erleichtern. Also deshalb hat dieses Flugzeug eben diese rote Farbe und das Flugzeug, was im Süden Islands abgestürzt ist, eben nicht. Ja, und es war dann so, dass das Flugzeug mit der Navy Nummer 150187, also eben dieses Flugzeug, was dort abgestürzt ist, startete am Morgen des 25. Juli 1969 von Keflavik aus. Und seine Mission war die Unterstützung der Kommunikationsstation der Marine auf dem Berg Heiðarfjall in der Nähe von Thorshofen im Nordosten Islands. Und bei diesem Flug befanden sich an Bord des Flugzeugs eine dreiköpfige Marinebesatzung und 7 Passagiere, darunter ein Mitarbeiter der isländischen Streitkräfte. Und die sind bei klarem Himmel und mäßigem Wind losgeflogen und die flogen dann Richtung Norden. Und im Endflug auf die 1140 Meter lange Ost-West-Landebahn in Sauðanes drehte der Wind auf Nordosten und erzeugte dadurch Rückenwind. Und die Landung verlief dann aber erstmal normal, aber der Seitenwind beeinflusste das Heck und beim Abbremsen des Flugzeugs führte das dann dazu, dass es von der Landebahn abkam und dadurch das rechte Fahrwerk gegen einen Haufen Treibholz prallte und der Flügel den Boden berührte. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, aber das Flugzeug war eben irreparabel beschädigt und die Wrackteile wurden dann ausgeschlachtet und verkauft. Deswegen ist im Inneren dieses Flugzeug jetzt nichts mehr vorzufinden. Und jahrzehntelang lagen die Überreste des Flugzeugs ungenutzt in der Nähe der alten stillgelegten Start- und Landebahn und dienten dabei als provisorischer Unterstand für Vieh, das da in der Gegend war. Also wir haben ja schon gesagt, Schafe und Pferde haben es sich darin gemütlich gemacht. Und 1996 wurden dann die Tragflächen abmontiert und das Flugzeug quasi in den Zustand gebracht, in dem es jetzt ist. Und der Rumpf, der dann noch übrig war, wurde 2023 nach Eyvindarhólt verlegt, wo es heute als Mahnmal für den langen Dienst dieses Flugzeugs in Island steht. Und man muss sagen, diese DC-3 ist zwar weniger bekannt als die DC-3 in Solheimarsandur, aber sie befindet sich in einem deutlich besseren Zustand und das konnten wir da vor Ort halt auch sehen, dass das Flugzeug noch besser erhalten ist. Ich meine, bei dem in Solheimarsandur ist halt vorne die ganze Nase quasi, das ganze Cockpit irgendwie kaputt und da hängen Kabel raus und so, man kann da reingucken und hier ist die Nase halt noch vollkommen unbeschädigt und das Cockpit ja, quasi von außen jetzt erstmal heile, aber von innen ist natürlich nichts mehr drin, weil ich habe ja eben schon gesagt, es wurde eben ausgeschlachtet und ich glaube, jetzt ist es an dem neuen Standort in einem Zustand, wo man halt auch wirklich da reingehen kann. Das war da bei uns damals noch nicht der Fall. Da waren halt kaputte Latten drin und so. Ich denke, das haben sie ein bisschen aufpoliert.
Ja, und was soll ich sagen? Der alte Standort, also da, wo wir jetzt waren, das war ein echter Geheimtipp. Also da waren wirklich nicht viele Leute, die da hingegangen sind. Wir waren quasi einer der wenigen Touristen, die das da gesehen haben. Und ich muss sagen, diese Landschaft, das war einfach so schön. Also gerade auch, weil halt die Sonne so ein bisschen unterging, dann auf dieser Pferdewiese. Ich stelle mir das auch richtig cool vor, wenn da Pferde sind.
Ja.
Das sieht sich ja auch richtig cool aus. Und dann konnte man da halt noch so einen kleinen See sehen und hinten die Kirche mit den paar Häusern, hinten Berge, auf der einen Seite das Meer. Also es war schon ein richtig schöner Standort. Aber die Leute waren scheinbar der Meinung, dass da zu wenig Touristen hinkommen. Und deswegen wurde das Flugzeug umgelagert.
Ich wollte gerade sagen umgebettet, aber das ist, glaube ich, was anderes.
Umgebettet klingt eigentlich auch ganz gut.
Okay.
Willst du raten, wo es jetzt steht oder weißt du es?
Das war ja nicht das Flugzeug, was zum anderen gestellt wurde.
Nee.
Ist das auch in einem Museum?
Mm-mm.
Keine Ahnung.
Es steht in der Nähe vom Seljansfoss.
Hm, okay.
Also quasi, wenn man die Straße noch ein Stück weiter fährt. Da steht es jetzt.
Das finde ich aber wirklich schade.
Ich finde es auch schade. Jetzt ist halt kein Geheimtipp mehr.
Vorher wurde es als Schafstall benutzt und jetzt wird es als Touri-Trappe genutzt.
Ja. Ich muss sagen, ich habe auch schon viele Bilder gesehen. Und wir waren ja so richtig vorsichtig. Wir sind da drumherum gegangen und haben uns das angeguckt, sind aber nicht reingegangen zum Beispiel, weil da ja auch Latten fehlten innen drin. Und jetzt sehe ich halt einfach Leute, wie die vorne im Cockpit stehen und aus den Fenstern gucken und so. Und ich denke mir irgendwie, nee, das ist es nicht.
Nee?
Nee. Ich bin froh, dass wir es da auf dieser Pferde, Schafswiese,
ja, also,
was auch immer
gesehen haben.
Ich
glaube, wir hatten auch einfach Glück, weil das Wetter, ihr werdet sehen auf den Bildern, war einfach sehr schön mit dem Sonnenuntergang, mit dem roten Flugzeug. Das war schon sehr, sehr malerisch. Muss man mal schauen, ob es beim anderen Standort genauso malerisch werden kann.
Auf jeden Fall wird man da wahrscheinlich nicht mehr so alleine sein,
ja,
wie wir da.
Es ist eigentlich schade, dass die wirklich dadurch nicht versucht haben, noch mehr Leute in die Richtung zu locken.
Ja, gerade wegen dem Arctic Henge auch. Also
ja,
wie gesagt, es war jetzt eine Stunde, 15 Minuten ungefähr
entfernt. Aber das nehmen die Leute ja in Kauf. Also davon geht
ja, ich glaube auch, wenn man das ein bisschen mehr.
Man hätte das daneben stellen sollen. Nicht sofort ans andere Ende der Insel gefühlt.
Ich denke mir halt auch, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Also da hat es Sinn gemacht, es ist da abgestürzt. Ich meine, die haben es wahrscheinlich ein bisschen gedreht oder so, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben. Aber es ist auf dieser Wiese gelandet, abgestürzt. Und für mich macht das Sinn. Es hat eine Geschichte. Und ich denke mir so, die hätten das mit Sicherheit auch ein bisschen einfach, die hätten halt so eine Hinweistafel noch hinmachen können, warum ist es abgestürzt, wie war das, wann war das. So, aber ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass die einfach diesen Trubel da gar nicht wollten. Ich meine, die hätten damit Kohle machen können. Aber vielleicht hat denen ihre Schaf- und Pferdezucht einfach gereicht.
Ja, aber auch das war dann irgendwann
ausgeguckt
und wir mussten auch langsam wirklich weiter zu einem Campingplatz.
Ja, weil mittlerweile ging die Sonne unter und es wurde nebelig. Man hat gesehen, wie plötzlich so ein Nebelstreifen aufgezogen ist. Das war richtig krass, als wir beim Flugzeug weggegangen sind, wieder über das Gatter geklettert sind. Da war noch nichts und dann sind wir mit dem Rücken zum Berg gelaufen, wieder an den Schafen vorbei, die haben wieder doof geguckt. Und als wir über diese Leiter da geklettert sind, über den Zaun, haben wir ja wieder in die Richtung geguckt, aus der wir gekommen sind. Und auf einmal war da Nebel.
Ja.
Der war vorher nicht da.
Richtig schnell da. Und da ist schon wieder das Problem, dadurch, dass das touristisch nicht so erschlossen ist, gab es da aber auch nicht so viel Auswahl an Campingplätzen.
Also ich eigentlich weiß nicht, genau gar nicht.
Im Sommer ist, ob es da besser ist, ob es da noch mehr gibt. Aber wir waren halt wirklich am Rätseln und haben dann einen gefunden, den wir anfahren wollten.
Also es gibt in Forsthöfen selber tatsächlich sogar einen Campingplatz, der halt im Winter nicht auf hat.
Ja.
Aber für den Sommer wäre da halt einer. Und der nächste offene Campingplatz war, glaube ich, noch 3,5 Stunden entfernt. Und es gab einen Campingplatz dazwischen, wo es keine genauen Angaben gab. Aber wahrscheinlich ist der zu. Das heißt, wir mussten eigentlich noch 3,5 Stunden fahren, mindestens.
Ja. Wir sind aber dann den anderen angefahren.
Also die Strecke war erstmal die gleiche. Der Campingplatz, wo wir wussten, der hat wahrscheinlich zu, der war ungefähr 1 Stunde 10 Minuten entfernt, reguläre Zeit. Und der hat auf dem Weg gelegen. Das Ding war, wir mussten halt wieder über Schotterstraßen mit krassen Schlaglöchern. Es wurde mittlerweile dunkel oder es war mittlerweile dunkel. Und weiterhin neblig. Und wenn es dunkel wird, wird es auch automatisch kalt. Und wir sind an irgendeiner Stelle wieder auf einer normalen asphaltierten Straße gefahren, mussten über einen Berg und beim Runterfahren wollte Caro ein bisschen bremsen und auf einmal ist das Wohnmobil ausgebrochen. Also das kam so unerwartet, da war halt so ein bisschen Nebel, Bodennebel und ja, von jetzt auf gleich war es halt super glatt. Und Caro hat dann gegengelenkt und ich bin so froh, dass Caro in die Richtung gegenlenken musste. Weil hätte sie in die andere Richtung gegenlenken müssen, wäre die Gefahr des Umkippens halt groß gewesen. Weil auf der einen Seite der Wassertank ist und auch der Motortank, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Gewicht auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Ja, und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir halt eben oder wenn Caro halt eben in die andere Richtung hätte lenken müssen.
Ja, ich meine, wer die Situation schon mal hatte im Auto oder so, auf einer rutschigen Fahrbahn, der weiß, dass man gar keine Kontrolle mehr hat. Also eigentlich lenkt man ja auch nur noch instinktiv dagegen, weil das ja eine Sekundenentscheidung ist, was du tust. Und von da an wusste ich, okay, wir kommen auf jeden Fall nicht in der Zeit irgendwo an.
Nee.
Weil eigentlich wäre es gut gewesen, wenn wir am nächsten Parkplatz gesagt hätten, wir machen das nicht. Also wir halten an.
Das Ding ist, da war kein Parkplatz.
Ja, wir waren auf einer Strecke, da war wirklich auch wieder
nichts.
Nichts. Aber da war auch nicht so ein Nichts, dass du einfach anhalten könntest neben der Straße und da einfach schlafen könntest. Das hätte da auch nicht funktioniert. Also blieb uns nichts anderes übrig, als in Schrittgeschwindigkeit weiterzufahren. Ich war wirklich immer mit dem Fuß an der Bremse, weil es hätte immer wieder was passieren können, dass man gerutscht wäre oder irgendwas. Und gerade weil wir vorher gerutscht sind, hat man trotzdem noch so eine Angst, dass was passiert. Und damit sollte man eigentlich nicht fahren. Also wenn ihr dann so eine Angst habt, bleibt einfach stehen. Fahrt nicht weiter, das ist super gefährlich. Auch da, ich weiß nicht, wie ich es heute machen würde, ob ich da wirklich.
Ja, aber auf der Straße stehen halt zu bleiben, ist halt auch schwierig, ne? Ja. Gerade weil es ja auch neblig war. Ja. Ich weiß, dass uns auch nachher noch ein Auto überholt hat, weil wir sind halt wirklich Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ich habe mich rechts in den Griff der Tür gekrallt und links in die Armlehne von meinem Sitz.
Ja.
Weil ich hatte einen Puls, das war nicht gut.
Ja, und das Ding ist, man hat ja auch viel gesehen, viel erlebt am Tag und ist viel gefahren. Das heißt, an sich ist man ja schon nicht mehr auf der Höhe. Aber wenn sowas passiert und man rutscht, dann ist man auf einmal wieder total angestrengt, total konzentriert und so verkrampft. Ich habe es am Ende des Tages einfach so gemerkt, weil man so am Lenkrad festgekrallt ist. Und auch mit den Beinen ist man ja sehr verkrampft, dass auf jeden Fall, wenn was passiert, man auf jeden Fall schnell handelt.
Ich glaube, du hast das am nächsten Tag auch gemerkt, dieses Gegenlenken, dass du irgendwie quasi so eine Art Muskelkater hattest, ne? Weil das Wohnmobil ist ja jetzt auch nicht gerade leicht.
Und man, das ist halt die Spannung, die dann auf einem ist. Ich glaube, es ist, man wendet da schon einigermaßen viel Kraft auf, dass das funktioniert.
Und ich muss sagen, bei dem Festfahren, das war ja auch keine schöne Situation, wirklich. Aber das habe ich weggelacht, weil ich dachte so, ja, shit happens, weißt du? Ja, du bist vorbereitet, hast einen Klappspaten dabei, falls man sich festfährt. Wir haben immer geguckt, dass wir nicht auf zu nassen Boden fahren, damit wir uns nicht festfahren. Und was passiert? Wir fahren uns in Stein fest. Fucking Steine. Also, wir haben wirklich alles dafür getan, dass wir uns nicht festfahren. Und wir waren bestens vorbereitet mit dem Klappspaten. Aber auf so eine Situation wie mit dem Eis kannst du dich nicht vorbereiten, weil wir sind über den Berg gefahren, alles war gut. Und von jetzt auf gleich war der Nebel da und von jetzt auf gleich war das Eis da. Und da habe ich auch nicht mehr gelacht. Also ich kann mit vielen Situationen noch ganz gut umgehen. Ja. Und
also Lara kann Sachen besser weglachen als ich. Ich war schon bei dem Festfahren zwischenzeitlich echt kurz vorm Nervenzusammenbruch. Aber bei dieser Eisgeschichte, da glaube ich, dass ich dadurch, dass ich mehr Kontrolle habe, trotzdem zwar konzentriert bin und so, aber ich weiß nicht, ich glaube, bei dir ist es dann schwieriger, weil man als Beifahrer ja gar nichts machen kann.
Ja, und du bist halt ich fahre ja sowieso nicht gerne Auto.
Ja, ich glaube, das ist halt noch was anderes dann daneben zu setzen, weil du halt einfach machst, du kannst ja mir nicht ins Lenkrad greifen.
Könnte ich schon.
Ja, das hätte es schlimmer gemacht.
Ich finde halt auch, Eis ist so eine Situation, da kannst du nichts machen.
Nee, also, da hättest du Spikes gebraucht.
Beim Festfahren hast du das noch irgendwie in der eigenen Hand. Oder zur Not kann dir jemand helfen. Aber in dem Moment, wo du rutscht, kannst du nichts mehr machen.
Nee.
Es ist halt, es passiert, wie es passiert. Du kannst versuchen, das abzumildern, gegenzulenken und zu gucken, dass man halt nicht mehr so ins Rutschen kommt. Aber du kannst halt einfach nichts machen.
Vor allem, ich habe den Beitrag, wir haben ja einen Blog geschrieben. Ich habe mir den Beitrag gerade nochmal durchgelesen und ich weiß noch, dass ich das damals sehr arg verharmlost habe, damit die Family keine Sorgen macht. Wenn ich das lese, denke ich mir, ja, so schlimm war es nicht, aber es war echt, also, ich hatte echt Angst.
Wenn ich daran denke, kriege ich jetzt schon wieder so ein negatives Kribbeln im Bauch.
Mein Herz, das fühlt sich so an, als würde jemand so mein Herz quetschen. Nicht gut.
Ja.
Auf jeden Fall fand ich das am Ende ganz schön schade, dass das passiert ist, weil der Tag war echt gut, aber am Ende hatte man so viel
Negativität.
Ja.
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 Und vor allem selbst das Festfahren, wie gesagt, das ist halt shit happens. Mein Gott, passiert halt. Wäre schöner gewesen, es wäre nicht passiert, weil dann wären wir vielleicht später auch nicht gerutscht,
ja,
weil wir diese Zeit, die wir da halt, sag ich mal, verplempert haben und auch vorher schon mit dem falschen Weg, den uns das Navi geführt hat, haben wir halt Zeit verplempert und hätten wir die Zeit nicht verplempert, wäre das vielleicht nicht passiert mit dem Rutschen. Man weiß es nicht, ne? Hätte Fahrradkette. Aber der Tag wäre cool gewesen, wenn wir einfach nach dem Festfahren auf dem Campingplatz gefahren wären. Wir hätten drüber lachen können, alles wäre gut gewesen. Aber durch dieses Rutschen war es dann halt auch so, wir waren dann so, ja kacke, wir müssen jetzt möglichst schnell einen Campingplatz finden. Ich wusste aber, auf der Karte mit den offenen Campingplätzen war keiner. Dann habe ich nochmal gegoogelt. Ich habe bei Google Maps geguckt. Ich habe keinen Campingplatz gefunden, außer den Campingplatz in, ich meine, Vopnafjörður. Und der war, wie gesagt, zu. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren da einfach mal hin in das Dorf und gucken, ob wir da irgendwo stehen können, weil es ist viel zu gefährlich, weiterzufahren.
Ja.
Also es ist lebensgefährlich, dann nehmen wir das lieber in Kauf, dass wir irgendwie wild campen oder so.
Und ich meine, in dem Ort ist es ja auch dann, da findest du immer irgendwo eine Nische, wo du stehen kannst quasi, wenn du erstmal an dem Ort bist. Aber wir waren ja wirklich auf einer Strecke, wo gar nichts war. Und im Dunkeln, wir kamen ja nicht von da. Vielleicht hätten noch Einheimische gewusst, okay, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht. Wir waren ja am nächsten Tag auch auf so einem Parkplatz einfach.
Ja.
Aber den hätten wir ja im Dunkeln niemals gefunden.
Der war auch auf Google Maps nicht eingezeichnet.
Ja, also, ja. Es war ein bisschen ärgerlich. Auf jeden Fall in einem Ort, der lag, glaube ich, auch im Tal eher.
Im Tal und halt direkt auch wieder an so einem Fjord.
Ja.
Und das Ding war, auch im Ort war es halt super glatt.
Ja.
Und dann waren wir erst auf einem großen Parkplatz vor einem Supermarkt und einer Kirche. Und dann haben wir gesagt, wir können hier nicht stehen bleiben. Also jetzt Glätte hin oder her, das ist viel zu auffällig. Also, ich meine, klar, ich glaube, hätte irgendjemand uns angesprochen, es hätte niemand was gesagt, aber dann haben wir halt noch mal hin und her überlegt, sind einmal durchs Dorf gefahren, haben aber nichts anderes gefunden und haben dann gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt auf den Campingplatz, wenn da nicht irgendwie eine Schranke vor ist oder so, dann stellen wir uns dahin, das ist allemal sicherer und ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz so auffällig, wie wenn wir jetzt irgendwo im Dorf stehen. Ja. Und wir haben halt gedacht, vielleicht gibt es da irgendwo Kontaktmöglichkeiten, dass wir einmal sagen, hey, wir würden eine Nacht hier stehen, weil es ist viel zu gefährlich, weiterzufahren.
Ja, und ich weiß gar nicht, wir sind auf jeden Fall nicht ganz auf den Campingplatz draufgekommen, oder?
Doch.
Wir standen auf jeden Fall da, klar als einziges, der Campingplatz hatte offensichtlich zu, es war dunkel da. Wir standen, glaube ich, auch ein bisschen schief. Also die Nacht war, glaube ich, die schlimmste Nacht, die wir in Island hatten.
Das würde ich so nicht sagen.
Weil das, also ich war einfach froh, dass wir angekommen sind. Ich habe auch gesagt, ich fahre kein Stück weiter.
Ja.
Wir machen gar nichts mehr. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier, gucken, wie es morgen ist. Wenn es morgen genauso ist, bleiben wir noch eine Nacht hier. Ist mir scheißegal. Weil, ne, ich wollte da nichts riskieren. Und ich glaube, man musste von diesem Schock erstmal runter, den man hatte.
Wir haben auch nicht mehr groß gekocht. Also wir haben wirklich nur noch eine Tütenkürbissuppe gemacht.
Das ist schon räudig.
Ja. Für mehr war wirklich keine Kraft mehr da. Und also ich weiß, wir hatten ja auch so eine Karte bei Google My Maps, kann ich nur empfehlen. Ist ein ganz cooles Tool, um seine Strecken so aufzuzeichnen oder auch einfach Karten zu machen mit Sehenswürdigkeiten, die man sich vielleicht angucken will. Und ich weiß, ich habe das da noch fertig gemacht, diese Karte. Caro hat den Blog noch geschrieben, was mich also überrascht hat auch, weil ich hätte es jetzt nicht verwunderlich gefunden, wenn du gesagt hättest, ich mache das nicht mehr.
Ich glaube, ich wollte mit der Emotion schreiben.
Okay. Das ist vielleicht auch gut. Ja, und wie gesagt, man hatte halt einfach ein schlechtes Gefühl. Wir waren auf diesem Campingplatz dann, der hatte zu, wir haben keine Kontaktdaten gefunden. Die Sanitäranlagen hatten natürlich auch zu. Es war kalt im Wohnmobil, weil wir hatten keinen Strom. Wir wollten nicht so viel Gas verbrauchen, weil wir hatten ja diese geliehene Gasflasche aus Island. Und ja, wir wollten halt nicht riskieren, noch eine neue Gasflasche kaufen zu müssen oder leihen zu müssen, bevor wir halt wieder fahren. Weil das hätte sich nicht gelohnt. Ja, und deswegen war es halt auch kalt im Wohnmobil. Und ich glaube, wir haben uns dann jeder noch eine Wärmflasche gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Wärmflaschen sind super. Und dann sind wir ins Bett gegangen und haben geschlafen. Und wir haben uns den Wecker früh gestellt, weil wir halt gucken wollten, dass wir irgendwie früh von dem Campingplatz wieder runterkommen, damit wir eben kein Aufsehen erregen. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr runtergezogen worden von unseren letzten Emotionen des Tages. Jetzt kann ich über vieles an dem Tag lachen, über das Rutschen immer noch nicht. Und ich glaube, das wird auch nie passieren, dass ich darüber lachen kann, aber es geht uns gut, es ist nichts passiert. Wir hatten eine nicht so schöne Nacht, aber wir sind am Leben gewesen, das alles.
Also das war das Wichtigste, was an dem Tag passiert ist.
Ja.
Dass nichts Schlimmeres passiert ist, dass wir heile irgendwo angekommen sind. Da bin ich auch dankbar für.
Ja. Was ich zu dem Campingplatz noch kurz sagen möchte. Man merkt an dem Campingplatz, dass in dieser Gegend nicht so häufig Leute sind. Weil der war super klein.
Ja, der war wirklich klein.
Der war winzig. Der hatte, glaube ich, ein Haus mit Toiletten. Ich glaube, da waren zwei Häuser, aber ich glaube, da war halt ein Haus mit jeweils einer Toilette. Und in dem anderen war, glaube ich, so, da waren nur. Das war quasi nicht zu, sondern da war einfach nur Spülbecken überdacht.
Ja, das kann sein.
Und der war einfach klein, aber irgendwie süß.
Ja, das Dorf an sich war auch süß, aber.
Ja, nicht unser Dorf.
Das würde ich so auch nicht sagen.
Ja.
Ja.
Es ist ja Jubiläumsfolge, ne?
Mhm.
Das heißt, zwei Songs.
Oh, ich bin nicht vorbereitet.
Also einen von der damaligen Playlist. Und einen von unserer heutigen Playlist.
Willst du anfangen oder soll ich? Oder sollen wir erst die alten, dann die neuen? Oder?
Ja, das ist gut. Ich würde anfangen mit einem alten Song.
Ja.
Und ich muss sagen, dieser Song hat uns an dem Tag ein bisschen begleitet und auch in ähnlichen Situationen häufiger mal. Und das ist der letzte Song, in Klammern Alles wird gut, in der Version von Kummer und Nina Chuba.
Das ist sehr gut.
Ja, oder?
Das passt. Ich habe eben im Video gehört, dass wir Annemai Kantreit gehört haben.
Ja.
Und da würde ich gerne auch was auf die Playlist packen. Und ich glaube, ich nehme schon krass.
Das ist schon krass.
Schon krass.
Also 2019 lief immer Barfuß am Klavier, weil unser.
Das war so viel. Barfuß am Klavier. Ich meine, guter Song.
Ich weiß nicht warum, aber das kam dauernd. Irgendwie hat er das mit dem Shuffle nicht so ganz hingekriegt.
Nee.
Okay, brauchst du noch kurz Zeit für einen jetzigen Song?
Du kannst den jetzt schon von dir einmal nennen. Ich guck dann.
Okay, ich habe passend dazu 7 Leben von Montez und Casper gewählt. Weil ich dachte, das passt irgendwie vom Titel. Ich hatte das Gefühl, wir hatten an dem Tag auch 7 Leben.
Ich würde gerne einen älteren Song, also der ist schon ein paar Jährchen alt, ich würde den trotzdem gerne draufpacken.
Ja.
Der heißt Junge Milliardäre von Uwe.
Okay. Kenne ich nicht.
Den musst du hören. Oder dir das Video angucken. Es tanzt Elon Musk.
Ich muss beides tun, weil ich das ja online stelle.
Das ist sehr gut.
Ja.
Ich muss sagen, wir haben uns schön zusammengerissen. Die Folge wird nicht so lang wie gedacht, weil wir uns zurechtgepeitscht haben. Das ist gut.
Ja, und das, obwohl wir ein bisschen um den heißen Brei geredet haben an einigen Stellen.
Ach Quatsch, nicht so schlimm wie sonst.
Na gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns.
Und sehen uns vielleicht auf Instagram. Sonst lausche auf nächsten Mittwoch.
Tschüss.
Tschüss.
Er war einer der besten Fußballer seiner Zeit. Europameister, Weltstar und trotzdem nie bequem. Ruud Gullit ließ sich nicht festlegen. Nicht auf eine Position, nicht auf eine Rolle. Er brauchte Freiheit, um Verantwortung zu übernehmen. Auf dem Platz und darüber hinaus. Die neue Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von einem Superstar, der Haltung zeigte, als andere schwiegen. Ruud Gullit, unbequem und genau deshalb so groß. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.